Inforadio Podcast.
Hoffnungslos, perspektivlos, verzweifelt. Die jungen Menschen in Europa hätten allen Grund dazu. 7,5 Millionen unter 25 Jahren sind ohne Ausbildung, ohne Job. Und jeder Einzelne ist einer zu viel. Darin sind sich viele Politiker einig und warnen vor Risiken für den sozialen Frieden. Von einer europäischen Zeitbombe ist mittlerweile die Rede, von einer verlorenen Generation. Doch Europa wäre ohne die Jugend verloren, eine späte Erkenntnis, denn jahrelang hat die EU die schon länger grassierende Arbeitslosigkeit der Jungen ignoriert. Jetzt aber will man handeln. Ein Aktionsplan liegt auf dem Tisch, eine sogenannte Jugendgarantie. Spätestens 4 Monate nach Schulabschluss oder Verlust des Arbeitsplatzes soll jeder und jede unter 25 einen neuen Job oder eine Ausbildungs- bzw. Praktikumsstelle finden. Dafür sollen in den nächsten 6 Jahren bis 2020 6 Milliarden Euro eingeplant werden. Aber Sie merken schon an meiner Moderation, ich rede viel von können, sollen, müssen, werden. Das heißt, an Absichtserklärungen mangelt es nicht. Doch welche Maßnahmen werden helfen? Welche Ansätze sind erfolgversprechend? Was kann auf europäischer Ebene erreicht werden? Und wo sind die einzelnen Mitgliedstaaten gefragt? Welche Auswirkungen wird auch die Krise haben auf diese junge Generation, die ja oftmals gezwungen ist, ihre Heimat zu verlassen und das Glück in der Ferne zu suchen? Darüber wollen wir diskutieren. Herzlich willkommen zum Forum Jugend in Europa, heute aus dem kleinen Sendesaal des RBB an der Masurenallee. Meine Gäste sind Ska Keller, jüngste deutsche Abgeordnete des Europaparlaments für Bündnis 90 Die Grünen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Karl Brenke ist Experte beim DIW, beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Und Abigail Armengol kommt aus Spanien, ist Journalistin und macht zurzeit ein Praktikum bei der Deutschen Welle. Hola, schön, dass Sie da sind.
Hola, danke.
Ende letzten Jahres lag die allgemeine Arbeitslosenquote in Europa bei 10,6%, bei Jugendlichen mit 23,4%, allerdings mehr als doppelt so hoch. Anders ausgedrückt, jeder vierte junge Europäer, der Arbeit sucht, findet keine. Frau Keller, vielleicht zunächst mal, was sind die Gründe? Warum trifft es gerade die Jungen so heftig?
Die Gründe sind durchaus unterschiedlicher Natur. Aber wir können eigentlich in allen Arbeitsmärkten feststellen, dass eben junge Menschen, die EU definiert es bis zu 25, stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Sogar in Deutschland, wo wir eine sehr geringe Arbeitslosigkeit haben, vergleichsweise, ist es so, dass junge Leute mehr davon betroffen sind als ältere. Und das liegt zum einen daran, dass Arbeitsmarktstrukturen teilweise längerfristige Arbeitnehmerinnen bevorzugen und es den Einstieg relativ schwer machen. Es liegt daran, dass junge Menschen in Praktika unterwegs sind, oft unbezahlt. Daran, dass ArbeitgeberInnen und Arbeitgeber Erwartungen haben, die junge Menschen oft nicht erfüllen können. Also man muss höchstens 25 Jahre alt sein, fertig studiert mit Doktor und allem drumherum, in 3 Auslandssemestern gewesen sein und 5 verschiedene Sprachen sprechen, obwohl die Sprachen spielen in Deutschland leider keine große Rolle. Und wie gesagt, das alles vor 25. Das alles macht es eben für junge Menschen schwer, einzusteigen.
Gut, aber wenn wir jetzt uns noch mal die Schuldenländer angucken, Herr Brenke, die europäischen Schuldenländer, da muss man einfach feststellen, da hat es auch schon vor der Krise eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit gegeben. Heißt das, dass die weltweiten Turbulenzen an den Finanzmärkten, von denen wir ja nun seit Jahren sprechen, haben die im Grunde genommen nur ein Phänomen verstärkt, was es ohnehin auch schon gab, was schon existierte?
Ja, in der Tat. Wir können ja feststellen, die Arbeitslosenquote oder der Unterschied der Arbeitslosenquote zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, den hatten wir auch schon vor der Krise. Auch schon vor der Krise war in Europa die Jugendarbeitslosenquote mehr als doppelt so hoch als die Arbeitslosenquote der Erwachsenen. Wir haben, ich würde bei den Gründen schon etwas differenzieren. Wir haben, und hier haben wir auch ein geteiltes Europa zum Teil. Man kann sehen, in Mitteleuropa und in Nordeuropa ist die Jugendarbeitslosenquote deshalb höher, weil es relativ viele Jugendliche gibt, die keine Ausbildung haben auf dem Arbeitsmarkt und haben es deshalb schwer. In Südeuropa und in Teilen Westeuropa ist es vor allen Dingen so, dass selbst die Jugendlichen, wenn sie qualifizierter sind, einen schweren Zugang zum Arbeitsmarkt haben als die Erwachsenen. In Italien beispielsweise ist die Arbeitslosenquote der qualifizierten Jugendlichen mehr als 4-mal so hoch als die Arbeitslosenquote der qualifizierten Erwachsenen. Ähnliches findet man auch in Griechenland, in Spanien ist es nicht ganz so schlimm. Das heißt, wir haben hier offensichtlich eine ganz starke Benachteiligung. Woher kommt die Benachteiligung? Und ich glaube, die Benachteiligung kommt in der Tat daher, dass die Jugendlichen deswegen schwer den Zugang finden, weil sie keine Berufserfahrung haben. Und hier sind wir relativ fix bei dem Ausbildungssystem. In vielen Ländern wird eben nicht so wie in Mitteleuropa praktisch ausgebildet. Das heißt, duales Ausbildungssystem, Lehre und dann Berufsschule nebenher. Sondern die Jugendlichen gehen in irgendwelche Fachschulen hinein, kommen dann auf den Arbeitsmarkt und haben es natürlich schwer. Sie können ja nichts vorweisen an Erfahrung. Bei uns ist es so, ein Jugendlicher, der macht seine Lehre. Der Lehrbetrieb kennt den Jugendlichen, weiß, was mit ihm ist. Und in der Regel, jedenfalls in vielen Fällen, ist es einfach so, der Jugendliche wird übernommen.
Also das, was Sie sagen, ist ein Grund. Und vielfach wird eben auch konstatiert, dass zum Teil in den Ländern, die jetzt besonders von der Krise betroffen sind, auch besonders hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, dass eben einfach am Markt auch vorbei ausgebildet wurde. Das heißt, dass auch da zum Teil die Bedürfnisse gar nicht richtig erkannt wurden. Frau Mangold, ich habe schon gesagt, Sie sind aus Spanien. Sie sind nun in der Definition der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, keine Jugendliche, aber Sie sind eine junge Spanierin. Sie haben in Barcelona als Reporterin fürs Fernsehen gearbeitet. Sie kennen Deutschland, denn Sie haben schon Ende der 90er Jahre hier an einem Erasmus-Programm teilgenommen, an der Viadrina in Frankfurt-Oder. Wie erleben Sie die augenblickliche Stimmung in Ihrem Land? Sehr gedrückt, gerade unter Ihren Freunden, unter den jungen Menschen?
Also ich muss sagen, durch meine Tätigkeit als Journalistin habe ich über viele Demonstrationen berichtet, nicht nur von den Empörten, sondern auch gegen Kürzungen im Gesundheitsbereich und Bildungsbereich. Und die Stimmung ist schon pessimistisch. Also man spürt diese Mutlosigkeit, die ungesund anstecken und auf keinen Fall motivierend ist. Bei mir zum Beispiel im Fernsehen wurde die Gehalt um 10% gekürzt. Aber ich glaube schon, dass es noch schlimmer die Stimmung als weniger Geld zu kriegen. Ich glaube, man verliert viel Energie mit der ständigen Klage. Und
ja, Sie haben gesagt mutlos. Also das heißt auch, weil sich an den Verhältnissen nichts ändert, auch so eine Wut, die da dann entsteht?
Wut auch wegen der Korruption und der Straflosigkeit. Und man fühlt also, dass die Ungerechtigkeit herrscht. Wir verstehen auch nicht, warum die Banken gerettet werden und nicht, also wenn es eine Privatfirma ist.
Also das heißt, da ist auch großes Unverständnis. Sie machen zurzeit ja ein Praktikum hier bei der Deutschen Welle. Würden Sie denn gerne bleiben in Deutschland?
Also wenn ich mich wohlfühle, auf jeden Fall. Ich habe beim Fernsehen in Barcelona eine Beurlaubung bekommen von einem Jahr. Aber es ist wahrscheinlich sicher, dass im Juni die Hälfte von den Stellen abgebaut werden. Und ich versuche hier eine Arbeit zu finden. Und wenn nicht, dann kehre ich zurück.
Aber das heißt, Sie rechnen schon auch damit, dass Sie möglicherweise zu denen gehören, die dann keine Stelle mehr im Sommer haben?
Ja, also das wäre möglich, ja. Aber ich versuche, so eine positive Einstellung zu haben und ich habe Selbstvertrauen und ich glaube schon, das ist was.
Ja, darin wollen wir Sie auch gerne unterstützen. Aber Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben auch über Demonstrationen berichtet, Frau Keller. Es gab ja auch gerade in Spanien in den letzten Jahren immer wieder große Proteste. Die Aufgebrachten, die Empörten, so nannten sich die jungen Leute selbst, gingen auf die Straße und protestierten für echte Demokratie und auch gegen die Macht der Finanzindustrie. Haben Sie das Gefühl, damit ist auch so ein Stimmungsumschwung einhergegangen? Also verändert sich auch mit diesen Demonstrationen jetzt nicht nur in Spanien, auch anderswo, was in Europa?
Ich glaube, diese Demonstrationen in Spanien, Griechenland, Portugal, auch anderswo sind unglaublich wichtig. Auch dass gerade junge Leute, aber es sind ja nicht nur junge Leute, die auf die Straße gehen, sondern auch ältere, dass junge Leute sich nicht nur als mutlose Opfer irgendwie begreifen, sondern tatsächlich was ändern wollen, auch an den bestehenden Verhältnissen und auf die Straße gehen und eben sagen, so nicht. Und aber eben nicht nur sagen, so nicht, sondern eben auch Forderungen haben. Also die Forderung nach echter Demokratie, Ende der Korruption etc. Das sind alles zukunftsweisende Sachen. Und die Leute, die auf die Straße gehen, zeigen eben auch, sie wollen das in die Hand nehmen. Sie wollen nicht zu Hause sitzen und jammern, sondern sie wollen halt was machen. Und ich glaube, das sind wirklich extrem wichtige Signale, auch dahingehend, dass es eben nicht angehen kann, dass die Banken gerettet werden, aber dann die Banken dann Leute aus ihren Häusern rausschmeißen. Diese Demonstrationen haben ein sehr wichtiges Signal gegeben, auch an uns in Brüssel, an die Kommission, an die Mitgliedstaaten insgesamt, um zu sagen, wir sind, mit der Austerität alleine kommen wir nicht weiter, wir können nicht alles totsparen, wir müssen eben auch gucken, wie investieren wir in die Zukunft. Nur leider sind daraus noch nicht so viele Taten gefolgt.
Also es gibt, wie ich schon gesagt habe, es gibt viele Absichtserklärungen und ja vielleicht auch viele Dinge, die jetzt langsam auf den Weg gebracht werden. Aber da wird es auch erst die Zukunft beweisen, wie sinnvoll oder wie erfolgversprechend die sind. Herr Brenke, gehen wir noch mal kurz zurück auf Spanien. Auf die Frage, wie geht Spanien, habe ich gelesen, gibt es die Antwort 54. 54% aller Jugendlichen sind arbeitslos. Ich weiß, dass diese Zahl ein bisschen irreführend ist. Sie werden auch gleich was dazu sagen, weil nun wirklich nicht jeder Zweite auf der Straße sitzt. Aber in dieser Altersgruppe sind eben auch viele noch in der Ausbildung. Dennoch, es gibt auch Millionen, die haben nun weder Arbeit noch lernen was. Sind die chancenlos in der augenblicklichen Zeit?
Das ist natürlich schwierig. Wir haben, gut, die Presse will ja immer hohe Zahlen haben.
Nein, Arbeitslosen, wir wollen nicht hohe Zahlen
Arbeitslosenquote ist 54%. Man muss bedenken, weniger als die Hälfte der Jugendlichen in Spanien sind überhaupt auf dem Arbeitsmarkt. Ein großer Teil ist in der Ausbildung. Also man kann das umrechnen und kommt dann auf eine Zahl. 20% der Jugendlichen in Spanien sind arbeitslos.
Ist auch noch hoch.
So, und dann haben wir dann natürlich das Problem, wir zählen bei der Arbeitslosigkeit nicht richtig. Da sind auch noch welche verdeckt, die vielleicht auch schon mittlerweile mutlos sind und auch gar nicht mehr suchen, weil sie ohnehin der Auffassung sind, es hat keinen richtigen Sinn, sich überhaupt anzustrengen, weil die Chancen sind für mich relativ mies und deswegen bemühe ich mich nicht. Das ist aber an dieser Stelle ist es aber auch wiederum nicht nur ein jugendliches Problem, sondern es ist auch ein Problem der Erwachsenen. Deswegen sehe ich jetzt auch irgendwelche Initiativen sehr kritisch, die jetzt spezielle Programme für Jugendliche auflegen wollen. Das Problem, was wir einfach haben, ist, wenn wir eine schwierige Wirtschaftslage haben, wenn wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben und wenn wir dann noch eine Politik haben, wo noch hineingespart wird und die Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung gebremst wird, dann kriegen wir Schwierigkeiten.
Wenn wir noch mal einen Augenblick bei Spanien bleiben, und Herr Brenker hat es auch gerade noch mal gesagt, viele haben sich mittlerweile ja auch ausgeklinkt. Das heißt, die haben weder eine Schule abgeschlossen, haben keine Berufsausbildung, haben in den Boomjahren wirklich schnelles Geld verdient und stehen oder sitzen natürlich jetzt auch zum Teil vor den eigenen Scherben. Gibt es darüber so eine Art eigene Reflexion auch? Also sieht man da auch die eigenen Fehler, nicht nur die Fehler eben der großen Industrien, der großen Geldgeber?
Es gab diese Eigentumkultur, so ein Eigentum, eine Wohnung zu schaffen. Und hier findet das nicht, oder in Holland zum Beispiel. Wir brauchen keine Wohnung, also keine Eigentum haben. Und ich glaube schon, dass viele haben gesagt, okay, wir hätten damals nicht so eine Wohnung kaufen sollen, weil wir brauchen es nicht.
Also, das hatte aber auch viel mit Traditionen und Geschichte zu tun.
Stimmt.
Und in Spanien hatte
aber
jeder Verdanken.
Das typische Moment einer Blase. Es wurde eine Vermögensillusion aufgeblasen. Aha. Und manch einer hat sogar noch eine zweite Wohnung gekauft, weil er dachte, okay, die Hauspreise steigen und man fühlte sich reich und man hat sich verschuldet. Und in Spanien hat man eben noch das Problem, nicht nur der Staat ist verschuldet und die Banken sind verschuldet, sondern auch zahlreiche private Haushalte.
Frau Keller?
Ich wollte nochmal auf das zurückgehen, was Sie sagten. Klar, junge Leute sind besonders betroffen, aber letztendlich ist Krise überall. Aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob man nach einer Weile im Berufsleben quasi jetzt in eine Phase der Krise eintritt und dann auch mal arbeitslos wird etc. Aber man hat schon was aufgebaut, man hat schon was erreicht und jetzt kommt eine schwierige Phase. Okay, aber bei jungen Leuten ist das, glaube ich, noch gravierender, wenn man direkt quasi aus der Schule hinein in die Krise fällt und damit nicht nur eine schwierige Phase hat, sondern das ganze Leben verbaut ist. Und deswegen, glaube ich, ist es auch besonders wichtig, dann eben bei den jungen Leuten anzusetzen. Klar muss man auch was gegen die Krise insgesamt tun und gegen die Arbeitslosigkeit insgesamt. Aber ich finde es durchaus richtig, auch zu gucken, wie setzt man bei den jungen Leuten an, weil ich glaube, die nicht nur zahlenmäßig besonders von der Krise betroffen sind, sondern auch zukunftsweisend extrem davon betroffen sind, wenn sie jetzt quasi ihr Leben damit beginnen, in der Arbeitslosigkeit zu sitzen, zu Hause bei den Eltern bleiben zu müssen, kein eigenes Leben eben anfangen zu können, diesen Startpunkt zu verpassen.
Dann machen wir hier erstmal einen Punkt und unterbrechen kurz für die aktuellen Schlagzeilen und sprechen dann über mögliche Auswege aus der Krise. Jugend ohne Job, eine ganze Generation vor der Perspektivlosigkeit, arme Jugend, so titelten die Zeitungen in den vergangenen Wochen und Monaten. Denn jeder vierte Europäer, der junge Europäer, muss man sagen, der eine Arbeit sucht, findet keine. In Krisenländern wie Spanien und Griechenland ist die Lage zum Teil noch dramatischer. Wie aber kann die Jugendarbeitslosigkeit in Europa wirksam bekämpft werden? Dass die Millionen junger Menschen eine schwere Hypothek für die Zukunft sind, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Die Kanzlerin sieht eine große Last, andere eher den Frust, der Konsequenzen haben wird, auch für den sozialen Frieden, wenn nichts passiert. Nun aber will die EU in die Jugend Europas investieren. Die Kommission hat eine Jugendgarantie vorgeschlagen. Spätestens 4 Monate nach Schulabschluss oder Verlust des Arbeitsplatzes soll jeder unter 25 einen neuen Job oder eine Ausbildungsstelle gefunden haben. Forum die Debatte im Inforadio heute mit Ska Keller. Sie sitzt für die Bündnis Grün im Europaparlament. Kai Brenke ist Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und Abigail Amengol ist spanische Journalistin, die auf eine Zukunft vielleicht auch in Deutschland hofft. Frau Keller, die Österreicher haben ja mit dieser Jugendgarantie, über die jetzt so viel diskutiert wird, bereits gute Erfahrungen gemacht. Wie bereit ist denn die Union bzw. die Mitgliedstaaten der Union, ähnliche Ideen auch zu verfolgen? Merken Sie da große Widerstände? Wie ist die Diskussion im Moment in Brüssel?
Ja, Sie sprechen ja gleich den wunden Punkt schlechthin an, nämlich diese Jugendgarantie. Finden wir auch eine großartige Sache, haben wir auch in Berichten im Europäischen Parlament vorgeschlagen. Aber leider hat die Europäische Union im Bereich Sozialpolitik nicht besonders viele Kompetenzen und eben da eben keine, sondern die Mitgliedstaaten müssen das umsetzen. Sie haben sich jetzt bereit erklärt und versprochen, das Ganze umzusetzen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was daraus wird. Immerhin soll es auch ein Monitoring geben, also wird überprüft, wie weit es da Fortschritte gibt. Aber das ist natürlich noch nicht die ganze Story. Es ist natürlich auch davon abhängig, was für eine Qualität zum Beispiel die Ausbildung hat und ob die Jobs, die dann angeboten werden nach 4 Monaten, ob das gute Jobs sind, befristete, sind das nur unbezahlte Praktikantinnenjobs. Was genau dahinter steckt, also die Qualität muss dann eben in den Mitgliedstaaten erfüllt werden und ob das dann alles so klappt, mal gucken.
Gut, aber der eine kritische Punkt, haben Sie gesagt, ist der, dass im Grunde genommen Europa, also die Europäische Union, gar keine Kompetenzen hat. Kai Brenke, der hier bei uns sitzt, sagt aber, eine Arbeits- und Ausbildungsgarantie für Jugendliche oder für junge Leute ist angesichts der enormen Arbeitslosigkeit sowieso Quatsch. Herr Brenke, warum Quatsch? Weil dieses Versprechen unerfüllbar ist oder weil Sie sagen, der Ansatz stimmt nicht?
Der Ansatz stimmt nicht. Das ist, also so eine Garantie erinnert mich an die EU, die beim Lissabon-Vertrag verkündet hat, Europa wird die wachstumsstärkste Region der Welt. Hat sie verkündet, ist aber nicht eingetreten. Genauso wird es auch hier jetzt bei dieser Jugendgarantie sein. Erinnert mich irgendwie an Parteitagsbeschlüsse der SED. Weil man kann nicht in der Wirtschaft einfach erklären, wir machen jetzt Vollbeschäftigung, und garantieren den Jugendlichen irgendeinen Arbeitsplatz. Was soll das denn werden? Wir haben doch diese Experimente in Deutschland selbst gehabt. Wir haben nach dem Zusammenbruch der DDR massiv versucht, in Weiterbildung, in ABM zu investieren, nicht nur für die Jugendlichen, aber auch für die Jugendlichen. Und wir wissen doch genau, dass diese Programme durchweg nicht erfolgreich waren. Was sollen die machen? Wald fegen? Diese Programme kennen wir, aber das ist doch keine sinnvolle Arbeit. Wenn es sinnvolle Arbeit gibt, dann soll man die auch bitteschön finanzieren. Wenn es keine sinnvolle Arbeit gibt, dann soll man sagen, das ist Beschäftigungstherapie, das ist Augenwischerei. Von all diesen Programmen wissen wir doch auch, dass sie die Leute, die an den Programmen teilgenommen haben, nicht überzeugen. Die wissen ja, dass sie im Grunde genommen ruhig gestellt werden sollen, dass sie für die Besserung der Statistik sorgen sollen, aber nicht, dass sie sinnvolle Tätigkeiten tun.
Es gibt also Sie sagen,
der sinnvolle Ansatz Tätigkeiten, falsch, ne? Aber vom Ansatz her, bitteschön.
Also auch nicht, um damit einen bestimmten Umdenkungsprozess in Europa.
Was soll der Umdenkungsprozess denn bitte schön sein? Wo sind denn die sinnvollen Tätigkeiten? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, wir versuchen eine Politik zu machen, die in bestimmte Richtungen geht. Wir versuchen etwa bei der Infrastruktur dieses eine oder andere zu machen. Da müsste man sagen, okay, wir finanzieren das, wir brauchen dann Arbeitsplätze für Bauarbeiter. Das kann man durchaus machen. Wir finanzieren das beispielsweise darüber, wird überhaupt nicht diskutiert, dass wir eine Einkommensumlage machen, dass wir die Besserverdienenden bzw. beziehungsweise die Reichen, die gibt es ja in Spanien auch reichlich, dass wir doch bitte die mal zur Kasse beten mit einer einmaligen Abgabe und wir machen darüber jetzt ein Infrastrukturprogramm, wo wir die Jugendlichen mit einbinden. Dann schaffen wir sinnvolle Arbeitsplätze, aber nicht mit irgendwelchen Trainings- und Weiterbildungsprogrammen, da schaffen wir nur Arbeitsplätze für eine Weiterbildungsindustrie.
Klares Statement, klare Meinung, Frau Amengol. Wie wird in Spanien diskutiert? Also was sind zum Beispiel angesichts der Krise, der hohen Jugendarbeitslosigkeit, Forderungen der Gewerkschaften, auch der zivilgesellschaftlichen Gruppen? In welche Richtung geht es da?
Die fordern logischerweise auf mehr Arbeit, weniger befristete Arbeitsverhältnisse und Zuschuss für die Firmen, die junge Leute einstellen oder auch Staatshilfe für die jungen Unternehmer. Ich habe einige Freundinnen, die versuchen, eine eigene Firma zu bauen und sagen immer, es ist sehr schwer, dass sie überhaupt kein Geld vom Staat kriegen und dass sie ganz viel Bürokratie machen müssen und dann Investitionen auch in Forschung und Entwicklung.
Also das heißt, das, was es dann schon an Eigeninitiative gibt, sagen Sie, wird auch relativ wenig gefördert?
Mindestens die Leute, die ich kenne, die
solche Erfahrungen gemacht haben.
Ja, die sagen, es ist sehr schwer und dass die Stadt keine Unterstützung gibt.
Neben dieser Jugendgarantie, Frau Keller, wird ja noch was anderes in Europa diskutiert. Also das ist sozusagen der deutsche Exportschlager, Made in Germany, nämlich das duale Ausbildungssystem. Herr Brenker hat es ja auch schon angesprochen. Die Frage ist nur, wie sind Länder, die möglicherweise auch über so eine Idee nachdenken, wie sind Sie darauf vorbereitet? Haben Sie da die Diskussion verfolgt?
Ja, es gibt die Diskussion wirklich in mehreren Mitgliedstaaten, auch das duale System in abgewandelter Art und Weise einzuführen. Also da gucken einige Ministerien da rein und soweit ich weiß, ist das auch auf einem ganz guten Weg. Natürlich man kann nicht einfach sagen, okay, wir nehmen hier so ein deutsches System, wir packen es anderswo rauf und dann wird das schon. So funktioniert das nicht. Ich finde, wir sollten das Problem der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen oder prinzipiell auch als europäisches Problem begreifen, weil da sehe ich auch eine Schwachstelle bei der Jugendgarantie, dass sie halt zu sehr guckt, es muss in den Mitgliedstaaten gelöst werden. Aber wir haben eine sehr unterschiedliche Situation in den Mitgliedstaaten. In manchen Mitgliedstaaten, eben Spanien, ist eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, in anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland, sehr niedrige. Hier suchen wir händeringend nach Fachkräften. Gerade in Ostdeutschland findet man weit und breit kaum noch Jugendliche. Da hätte man gerne welche, aber das kommt halt irgendwie nicht zusammen. Da hat die Kommission auch vorgeschlagen, dass eben Strukturmittel und aus dem Sozialfonds Mittel genommen werden können, um eben zum Beispiel Jugendliche vorzubereiten auf eine Arbeit zum Beispiel in Deutschland, sagen wir mal. Und das
also
finde ich
Sprachkursen.
Sprachkurse, Vorbereitungskurse etc. Das finde ich auch extrem sinnvoll, dass man nicht nur guckt, Mitgliedstaat, löse das Ding, sondern auch europaweit guckt, wo sind da Scharniere, was muss zusammengehen etc. Und ein großes Problem davon ist ja auch noch, dass also mit dem dualen System, sehr sinnvoll, aber eben, was ja auch schon angesprochen wurde, ist, dass es eben auch gerade jetzt in Spanien, Griechenland etc. auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gibt bei Leuten, die sind super ausgebildet, die haben studiert und alles. Denen kann man dann also nicht sagen, jetzt geht doch mal ins duale System, sondern die sind perfekt vorbereitet, aber keiner will sie haben.
Da haben wir zwei verschiedene Probleme. Ne? Das eine sind die jungen Eliten. Diesem Thema hat ja auch der Spiegel vor zwei Wochen einen ganzen Titel gewidmet. Das heißt, die sind auch mehr auf dieser Schiene, wie Sie gerade sagen, Mobilität. Das heißt, die sind dann auch bereit, ihr Land zu verlassen, möglicherweise woanders hinzukriegen, wie es auch Sie gemacht haben, Frau Amengol. Das heißt, zu gucken, wo kann ich mich möglicherweise weiterbilden, wo finde ich dann auch einen Job. Dann reden wir über die, die im Land ja bleiben müssen, weil schon da sind sie im Moment mehr oder weniger durchs allgemeine Raster gefallen, weil sie haben die Ausbildung abgebrochen, sie haben möglicherweise auch die Schule abgebrochen. Das heißt, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze dann auch, um denen jeweils zu helfen.
Ja, aber wir müssen eben, also es gibt ja auch genug Leute, die haben ihre Ausbildung gemacht und finden immer noch keine Arbeitsstelle, obwohl sie ausgebildet sind. Wir müssen eben gucken, dass wir diese Mobilität nicht nur für die Eliten haben, sondern quasi in Erasmus für alle und nicht nur für Studentinnen haben, sondern wo wirklich alle mitgenommen werden können oder zumindest alle, die es wollen. Also wir wollen ja auch keinen zwingen so. Und dass man eben nicht nur so ein Elitenprojekt anbietet, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und deswegen braucht man auch die Sozialfonds.
Wir haben doch in Europa einen offenen Arbeitsmarkt. Also bitte, wir haben massive Zuwanderung gehabt nach 2004 hier auch, gerade hier in der Region aus Polen. Da brauchten wir keine irgendwelche Fondsmittel, da brauchten wir auch nicht irgendwelche Subventionstöpfe, die Bürokraten sich da ausdenken, sondern das funktionierte völlig alleine. Und ich glaube auch, es ist ein bisschen zynisch zu sagen, hier in der Region, hier gibt es einen Fachkräftemangel. Wir haben eine Arbeitslosenquote, gerade bei Jugendlichen auch, von weit über 10%. Und von dem Fachkräftemangel ist hier überhaupt nichts zu sehen in dieser Region. Und in dieser Region leiden leiden wir viel mehr darunter, dass hier selbst die Betriebe zu wenig ausbilden und wir immer noch das Problem haben, dass es einen Lehrstellenmangel gibt. Also ich glaube, da sind Sie ein bisschen in Brüssel sehr weltfremd, wenn Sie diese Situation beschreiben. Und ich glaube, man sollte sich weniger Grips darüber machen, wie man wieder irgendwelche neuen Subventionszöpfe anbaggert. Und ich meine, diese Probleme, die wir auch in den Krisenländern haben, die wird man selbst nicht mit irgendwelchen speziellen Programmen lösen, sondern die wird man damit lösen, dass man die Arbeitslosigkeit in den Krisenländern bekämpft. Und da sehe ich aus Brüssel relativ wenig.
Na gut, aber ich will da noch mal einhaken, Herr Dränke, was Sie gesagt haben, denn auch die Bundesregierung hat ja ein Programm aufgelegt und sie wirbt um junge Fachkräfte aus Europa. Und sie gibt dafür auch 140 Millionen Euro. Also das ist jetzt nicht nur so ein Hirngespinst aus Brüssel, wo man dann sagt, ach, da machen wir mal wieder hier so einen Topf auf und da einen Topf auf.
Aber wir haben doch eine riesige Bürokratie, die Bundesagentur für Arbeit, die hat 120.000 Leute. Die Arbeitslosigkeit ist am Schrumpfen. Diese Bürokratie muss sich doch irgendwie ihre Existenzberechtigung nachweisen, wenn ihre Klientel verloren geht. Und natürlich ist es so, dass die versuchen müssen, durch irgendwelche Programme jetzt ihre Leute zu beschäftigen.
Gut, aber ich sage nur noch mal ganz kurz, es gibt dieses Programm, es gibt dieses Vorhaben und soweit ich weiß, das sind jedenfalls die veröffentlichten Zahlen, haben sich mittlerweile immerhin schon 40 deutsche Unternehmen seit Ende Januar gemeldet und haben 400 Ausbildungsstellen für junge Europäer angeboten. Also so ganz kann es nicht nur dabei sein. Aber ich merke, dass Sie da auch Vorbehalte haben. Das ist ja auch gut, dass wir darüber diskutieren. Es kam ja eben das, was Frau Keller gesagt hat. Das würde ich gerne an Frau Armengol und Sie noch mal weitergeben. Diese Idee Erasmus auch für Handwerker. Also das war ja so ein Schlagwort. Das hat Hannes Swoboda, der österreichische EU-Abgeordnete, irgendwann mal in die Diskussion gebracht. Der hat gesagt, das, was bei Akademikern ganz gut läuft, können wir ja auch versuchen, auf andere Bereiche, auf andere junge Leute zu übertragen. Finden Sie das auch so gruselig?
Ich finde das Erasmus-Programm schon grauselig. Das Erasmus-Programm hat zwei Probleme. Das erste Problem ist sozial selektiv. Das zweite ist, dieses Erasmus-Programm ist gar nicht in die Studienplanung eingebunden, sondern ein junger Mensch geht irgendwo ins Ausland. Böse Zungen sagen, ein Jahr Party, hätten die Eltern auch finanzieren können. Und wir haben ein relativ kostenträchtiges Sprachprogramm, was die EU-Kommission aufgelegt hat.
Also Frau Armengol, Sie haben nun Erasmus gemacht. War ein Jahr Party in Frankfurt, oder?
Überhaupt nicht.
Nee. In Frankfurt oder nicht.
Es kommt dann immer darauf an, wo man hingeht.
Nein, ich habe, als ich in Frankfurt oder kam, ich kannte kaum Deutsch und ich habe mit zwei deutsche Freunden zusammen gewohnt. Eine kam aus dem Osten, aus Leipzig, kannte kein Englisch und das war ganz gut für mich. Sie hatte Russisch damals gemacht und dann mussten wir auf Deutsch reden. Ich habe auf keinen Fall immer Party gemacht. Ich habe ganz viel gelernt.
Wie sinnvoll war das Jahr für Sie? Sinnvoll war das Jahr? Wie viel haben Sie davon profitiert? War es ein sinnvolles Jahr?
Das Jahr hat mir sehr geprägt, sonst wäre ich hier nicht. Ich habe ganz viel gelernt und ja, ich habe einfach.
Sie haben davon
sehr profitiert.
Es gibt natürlich auch positive Fälle.
Ja. Frau Keller, die Kommission, na nicht nur die Kommission, überhaupt die EU in Brüssel, Herr Brenker hat deutliche Worte gefunden. Er sagt, es ist alles mehr dafür da, dass man sich neue Programme auflegt oder dass man aus neuen Töpfen irgendwie Geld schöpft. Sehen Sie dennoch neben dieser Fundamentalkritik, die wir ja gerade auch gehört haben, sehen Sie dennoch auch die positiven Ansätze, die Sie jetzt vielleicht auch noch mal kurz benennen können?
Ja, natürlich. Also Erasmus muss eben aufgeweitet werden, auch auf Menschen, die jetzt nicht sofort draufstoßen. Da gibt es auch Initiativen, zum Beispiel das Webprojekt Your First Euros Job, wo es darum geht, Jobsuche halt europäisch zu gestalten, was, glaube ich, ein wirklich gutes Projekt ist. Und man sollte auch nicht unterschätzen, was halt mit diesen Sozialmitteln gemacht werden kann. Ich kriege unglaublich viel Feedback von lokalen Initiativen, eben in Ostdeutschland. Ich bin ja nicht die ganze Zeit in Brüssel übrigens. Die sagen, das ist super, damit können wir richtig was machen. Und ja, es schaffen auch Leute ohne Joblotsen, ohne Sprachkurse etc. Aber es macht es eben einfacher. Es macht es auch, es gibt eine größere Willkommenskultur. Zum Beispiel in meiner Heimatstadt Guben gab es eben das Problem, dass uns die Ärzte abhanden kommen. Wenn man da Hilfe anbieten kann, dann ist es ein Gewinn für den Arzt aus Polen, aber genauso für die Bevölkerung vor Ort. Und das war damals alles ohne und das hat 2 Jahre gedauert ungefähr, bis die Leute da arbeiten konnten. Und ich glaube, da kann man wirklich unterstützen. Das ist dann auch weniger Bürokratie. Das hilft den Menschen ganz konkret vor Ort und kann einen positiven Beitrag leisten zur persönlichen Entwicklung, zur regionalen Entwicklung und zur europäischen Entwicklung.
Lassen Sie uns diese Runde vielleicht noch mal kurz abschließen mit so einer etwas generelleren Frage, Frau Amengol. Wir haben über Programme, die auf europäischer Ebene aufgelegt werden, gesprochen, die hier sehr unterschiedlich bewertet werden auch. Wo sehen Sie denn, wenn wir jetzt noch mal an Spanien denken, wo sehen Sie vor allem die nationale Regierung in der Verantwortung? Also was muss da auf den Weg gebracht werden, ohne immer den Blick, den weiten Blick nach Brüssel zur Europäischen Union zu wenden?
Das Problem bei der Regierung in Spanien, dass sie leiden an Mangel an Kommunikation. Ich glaube, oder wir sind viele, dass das Gefühl haben, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen. Und die haben an Glaubwürdigkeit verloren. Also wir sind viele auch, dass wir an unsere Politiker nicht glauben, gerade jetzt, weil wegen der Korruptionsskandalen und weil, wie gesagt, es gibt keine Kommunikation. Unser heutzutage Präsident kommt ganz, ganz selten vor und spricht über die Probleme und überhaupt über die Lösungen.
Und das Königshaus ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das ist ja ganz tragisch. Aber Herr Brenke, lassen Sie uns noch mal ein bisschen positiven Aspekt in diese ganze Sache bringen. Es gibt ja gerade zwischen Deutschland und Spanien gibt es ja eine sogenannte Berufsbildungskooperation. Mhm. Da hat man ja doch vieles vom dualen deutschen System versucht, auch auf spanische Verhältnisse zu übertragen, auch mit einigermaßen im Erfolg.
Ja, es dauert natürlich, bis diese Systeme übertragen werden können. Sie können ja nicht vollständig übertragen. Man hat immer irgendwelche nationalen Besonderheiten zu berücksichtigen. Wir haben lange Tradition, was das Handwerk anbelangt, was die Kammern anbelangt. Das ist ja nicht, diese Institutionen sind ja nicht von heute auf morgen zu übertragen. Aber wenn man überhaupt den Weg geht und sagt, die Jugendlichen haben es dann einfacher auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie mit praktischen Erfahrungen herangeführt werden, mit der praktischen Ausbildung herangeführt werden, dann kann man all diese Modelle sehr unterstützen. Das ist ja auch nicht nur das Problem, was wir mit Südeuropa haben, sondern wir haben ja ein ähnliches Problem auch in Teilen Osteuropas, in Polen, in der Tschechischen Republik, auch eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, Slowakei, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Hier werden die Jugendlichen ausschließlich in der Schule, in Fachschulen ausgebildet, die kommen anschließend auf den Arbeitsmarkt und haben große Probleme.
Auf der einen Seite liegt natürlich wirklich die Verantwortung bei den nationalen Parlamenten, natürlich. Aber Sie haben auch gesagt, im Grunde genommen bietet auch Europa für so ein Problem Jugendarbeitslosigkeit viel mehr Chancen, als wir sie im Moment noch sehen und nutzen.
Ja, und ich denke eben, man muss auch sich überlegen, wie kann man Sozialpolitik noch europäischer gestalten? Wie kann man das eben so gestalten, dass Menschen auch was davon haben, dass es diese Europäische Union gibt und dass wir nicht nur über Kapitalverkehr reden, sondern auch über ganz normale Leute, die halt anderswo arbeiten, studieren, leben, dass man für diese Menschen eben auch mehr bessere Lösungen anbietet, sodass die aber auch das Gefühl haben, jawohl, die EU macht was für uns.
Genau darüber wollen wir gleich sprechen. Jetzt ist wieder Zeit für die aktuellen Nachrichten. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich zurück. Viele junge Europäer, die in ihrer Heimat bereits arbeitslos geworden sind oder befürchten es zu werden, suchen einen Job in anderen europäischen Staaten, die wirtschaftlich besser dastehen. Der Spiegel titelte vorletzte Woche die neuen Gastarbeiter, Europas junge Elite für Deutschlands Wirtschaft. Wird diese neue Generation der jungen, gut ausgebildeten Jobmigranten Europa verändern? Viele junge Leute sind nicht mehr nur in einem Land, sondern mittlerweile auf dem Kontinent zu Hause. Forum, die Debatte im Inforadio. Meine Gäste sind Ska Keller, Abgeordnete im Europaparlament für Bündnis 90 Die Grünen, Kai Brenke, Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Abigail Amengol, spanische Journalistin, zurzeit in Berlin. Frau Keller, ich nehme noch mal das auf, was wir eben diskutiert haben im zweiten Teil. Und ich habe auch noch mal auf Ihrer Homepage geguckt. Da schreiben Sie, für mich ist Europa ein großartiges Projekt, das Potenzial hat, nationale Grenzen zu überwinden, an den Schlagbäumen und in den Köpfen. Und Sie sagen, ich will eine europäische Abgeordnete sein. Was meinen Sie damit? Warum ist diese Betonung für Sie gerade so wichtig?
Es kommt leider öfter vor, dass sich Kolleginnen und Kollegen von mir das so vorstellen, dass sie ins Europaparlament gehen und dann ganz regionalspezifische Interessen vertreten wollen, ohne genau zu definieren, was heißt das eigentlich regionalspezifisches Interesse. Ich komme aus dem Süden, Brandenburg, da gibt es zum Beispiel Braunkohle. Es gibt Leute, die sind dafür, dass wir die Braunkohle weiter abbaggern. Es gibt Leute, die sind da strikt dagegen. Welches ist davon das eigentlich regionales Interesse? Ich finde, es gibt das nicht so wirklich. Und wir müssen eben und im Kopf behalten, dass wir als europäische Abgeordnete für die ganze Europäische Union Gesetze machen. Wir machen nicht Gesetze, die nur in einer Region Anwendung finden, sondern wir müssen alle Europäerinnen und Europäer mitdenken, wenn wir Gesetze machen. Und das ist ja auch die Idee beim Europäischen Parlament. Wir sind die Bürgerinnenvertretung und Bürgervertretung ganz Europas. Aber leider muss man das immer noch dazu sagen, weil das nicht alle für so selbstverständlich halten. Und genauso müssen wir eben auch das Problem der Arbeitslosigkeit, gerade bei Jugendlichen, auch als europäisches sehen. Die Jugendlichen sind so europäisch wie nie zuvor. Es ist völlig normal, ins Ausland zu reisen, Erasmus zu machen etc. Und das müssen wir aufgreifen und gucken, wie können wir Lösungen anbieten für junge Leute, die eben nicht notwendigerweise in ihrem Heimatdorf, sage ich jetzt mal, passieren, sondern in europäischen Dimensionen haben.
Ja. Frau Mangold, hat sich Ihre Vorstellung oder Ihre Idee von Europa, von diesem Europa verändert, auch durch die Entwicklung in Spanien?
Ich glaube schon, dass ich habe mich immer europäischer gefühlt nach dieser Erasmus-Erfahrung. In meinem Freundeskreis praktisch alle Leute haben Erasmus nach Frankreich, England, Italien und ich nach Deutschland. Aber seit diese Spartmaßnahmen und diese Krise, ich glaube, es ist ganz schlecht angesehen und wir fühlen nicht so näher, so wie früher, oder nicht so europäischer, so wie früher.
Also das heißt, da kommt dann eher durch auch diese Vertrauenskrise, über die wir ja viel gesprochen haben, auch in Europa, diese Hoffnungslosigkeit, zum Teil auch dieses Gefälle Nord-Süd natürlich. Auf der einen Seite die Länder, die Geld geben, die anderen, die Geld nehmen müssen, weil sie nun mal in einer Misere sind. Also das spüren Sie schon auch.
Ja, ja.
Herr Brinker, haben Sie dann das Gefühl, bei Ihren Untersuchungen oder bei Ihren Beobachtungen, gerade wenn wir darüber sprechen, dass das Image Europas ja auch ein bisschen verloren hat durch das, was wir nun in den letzten 4-5 Jahren erlebt haben, also mit Rettungsschirm und Milliarden, ist das bei der jüngeren Generation anders?
Ich will mal so sagen, wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit Bewegungen, wir hatten ja auch Bewegungen, Wanderungsbewegungen, beispielsweise bei der EU-Osterweiterung. Hier kann man aber sagen, das ist zum Teil sehr selektiv gewesen. Es gab ja Länder, die haben sich relativ fix geöffnet, Großbritannien, Irland, Schweden. Und da konnten wir feststellen, nach Großbritannien sind die Leute gegangen, nach Irland sind auch sehr viele Personen gewandert, insbesondere aus Polen. Nach Schweden ist kaum jemand gegangen. Da stellte sich sofort die Frage, woran liegt das? Liegt das möglicherweise an den Sprachen? Und ich glaube, das spielt schon mal eine ganz große Rolle, dass wir immer noch in Europa diese Sprachunterschiede haben. Und dann muss man feststellen, das ist ja keine typische Wanderung, die wir uns so üblicherweise vorstellen. Vom 19. Jahrhundert, die Leute gehen ins Schiff, fahren nach Amerika und bleiben immer dort. Sondern diese Wanderungsbewegungen sind ja ganz andere. Das sind ja zum Teil temporäre Wanderungen, was Sie jetzt wahrscheinlich machen. Sind man ja hier und Sie sind dann mal ein Jahr woanders. Das ist nichts Neues und es sind zirkuläre Wanderungen. Man kommt hin und wieder, man geht wieder zurück. Wir haben ja beispielsweise gerade hier in der Region haben wir in erheblichem Maße Arbeitskräfte, die nur saisonal hier sind. Viele Arbeitskräfte aus Polen, die sind als Gärtner hier im Sommer und im Winter sind sie wieder weg. Diese Bewegung gibt es ja alle. Ich glaube aber, es gibt eben noch diese großen Hemmnisse. Diese großen Hemmnisse ist vor allen Dingen dieses Sprachproblem. Das sehe ich durchaus auf der einen Seite. Und dann gibt es vielleicht auch noch andere Hemmnisse kultureller Art. Und es gibt auch so Bewegungen, die erstaunlich sind. Dort, wo eine bestimmte Community schon da ist, eine ethnische Community, die wirkt als Anker quasi. Und dann hat man auch Bewegungen dahin.
Ja, ich will noch mal einen anderen Punkt dazugeben. Und das heißt auch sowas wie eine Willkommenskultur, Frau Keller. Also auch darüber hat selbst die Kanzlerin oder irgendeine der Ministerinnen neulich mal längere Ausführungen gemacht. Deutschland muss sich als Land präsentieren, was eben auch junge Leute, ob junge oder ältere Leute, willkommen heißt. Auch das hat ja was mit Geben und Nehmen zu tun. Sehen Sie denn da Ansätze, auch gerade wenn Sie mal immer wieder von Brüssel auf dieses Deutschland gucken, dass sich hier was verändert?
Naja, zumindest hat sich die Diskussion etwas gedreht. Also mittlerweile wird hier anerkannt, dass Leute herkommen und dass das auch vielleicht gut so ist und dass man die vielleicht auch noch willkommen heißen muss und auch noch anziehen sollte. Da hat sich schon was gedreht. Jetzt ist aber die Frage, wie gehen wir praktisch damit um? Weil gerade diese Frage mit, ziehen die Leute halt dahin, wo es schon Communities gibt, die hat ja damit zu tun, kriege ich Unterstützung vor Ort. Die kriege ich, wenn ich eine ähnlichsprachige Community habe, die dann übersetzen kann, die mir helfen kann, mich mit den Regeln, Bürokratie und so weiter rumzuschlagen. Und wollen wir es darauf belassen? Oder sagen wir, egal ob hier Community ist oder nicht, wir machen euch ein Angebot, wir unterstützen euch eben bei Bürokratie etc. Deswegen glaube ich, ist das nach wie vor eine gute Idee, sowas anzubieten, Unterstützung für die erste Zeit. Deswegen glaube ich auch, ist nach wie vor eine gute Idee, Sprachkurse anzubieten. Momentan kann man wirklich sehen, dass zumindest diese Elitenwanderung sehr stark stattfindet. Wenn man Erasmus gemacht hat irgendwo, dann geht man halt auch mal wieder dahin. Und wenn man das davon ein bisschen unabhängiger machen will, wenn es relativ wenige Leute gibt, die Erasmus machen, keine Ahnung von den Zahlen, aber wenn man sich nicht auf diese Gruppe nur beschränken will, dann muss man Sprache anbieten, weil Sprachkenntnisse immer noch extrem stark nachgefragt werden von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Ohne Deutschkenntnisse kommt man hier nicht viel weiter.
Haben Sie denn Deutschland, Frau Amengol, als ein offenes, als ein freundliches Land erlebt?
Bei mir ist was leichter, weil, wie gesagt,
Sie kannten es schon ein bisschen.
Gleich, ich habe Freundinnen, die damals schon hatte, also ich habe Leute kennengelernt und ich behalte die heutzutage. Aber es ist schon schwer und ich würde niemandem empfehlen, ins kalte Wasser zu springen, ohne Deutsch hier zu kommen, also ohne die Sprache gelernt zu haben. Das ist,
geht gar nicht.
Nee, also ich habe auch Germanistik studiert nach dem Erasmus, hat so geprägt, dass ich Berlin aber auch an die Sprache verliebt habe und dann habe ich weiter studiert. Und sogar für mich ist es sehr schwer, manchmal bei Wohnungssuchen oder beim Bürgeramt ist es schon schwer. Und ich wollte sagen, man fühlt sich einsam manchmal, weil die Familie und die Freunde in Spanien sind. Und gerade bei meiner Tätigkeit, man muss die Sprache beherrschen und ich kenne meine Grenze. Ich weiß, dass ich nicht mit einem Journalisten konkurrieren kann. Ich muss auf Spanisch arbeiten oder dann als Produzent oder.
Aber jetzt darf ich auch mal sagen, Sie machen das schon ganz toll. Schön, dass Sie auch an der Diskussion teilnehmen. Nein, aber es ist natürlich schwer, klar. Es ist nicht Ihre Muttersprache und man findet da nicht die Worte, sicher. Ich will aber nochmal zurück auf dieses Gefühl, was ich ja vielleicht auch mit dieser Krise, auch gerade bei jungen Europäern mittlerweile zeigt oder auch nicht, das können Sie besser beurteilen, Frau Keller, Frau Amengol. Der Bundespräsident hat ja in seiner Grundsatzrede zu Europa vor einigen Wochen gesagt, ihr, die Jungen, erlebt Europa ja als im Grunde genommen als erste Generation, so wie es die Gründerväter mal gemeint haben. Empfinden Sie das auch so? Also ist es auch eher wieder das Faszinierende an dieser Idee, was trotz Krise wieder mehr belebt wird, Frau Keller?
Ich glaube, es ist halt differenziert, weil einerseits ja, es gibt so dieses europäische Grundfeeling, so man kann Erasmus machen, man kann auch eigentlich theoretisch Ausbildung anderswo machen, aber diese Mobilität kostet eben auch Geld. Und dieses Geld ist halt gerade einfach nicht da. Und deswegen werden die Möglichkeiten, die es gibt, eingeschränkt für viele Leute. Also zum Beispiel so Sachen wie im Urlaub mal mit dem Rucksack durch Europa fahren. Wer kann sich das gerade schon leisten? Deswegen ist es halt so ein bisschen an der Scheide eben, wird sich das weiter erhalten, dieses europäische Feeling auch, weil viele Menschen das so wahrnehmen, als ob das Schlechte quasi aus der EU kommt, die ganze Austerität, Kürzungen im Arbeitsbereich etc. Das wird von Brüssel quasi aufgedrückt und es gibt aber auf der anderen Seite nichts Positives auf der Habenseite für die EU, wie zum Beispiel eine Sozialpolitik, die dann Arbeitslose aufhängt etc. Das ist alles national. Und dann kommt die Troika, ne, The Man in Black, und sagt hier, kürzen, streichen und so weiter. Also es ist gerade so echt schwierig, das Image, das wir da verbreiten.
Herr Brinke.
Ja, stimmt ja auch. Klar.
Genau.
Stimmt ja auch und ich kann das ja auch durchaus verstehen, dass wobei vieles ist ja nicht der EU zuzuschreiben, sondern das ist ja auch den nationalen Regionen zuzuschreiben. Und wenn ich die Situation in Spanien sehe, ist ja völlig richtig. Man hätte in Spanien die Wirtschaftskrise selbst mit nationaler Politik weitgehend verhindern können, indem man eben versucht hätte, diese Immobilienblase nicht entstehen zu lassen. Man hätte mit höheren Steuern reagieren können, man hätte eben nicht so viele Grundstücke ausweisen können. Aber es ist natürlich klar, wenn die Politik von der Baumafia bestochen wird, dann gibt es ein Problem. Und das ist für mich auch kein Wunder, dass die Jugendlichen sich da die Erwachsenen auch zu Recht gegenüber der Politik auflehnen und diese Politik im Grunde genommen überhaupt nicht mehr verstehen und am besten die Politiker komplett ausgewechselt haben wollen.
Getreu diesem alten Sprichwort, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Das heißt, das, was wir gerade in Europa erleben, ist auch von gerade jungen Leuten, nicht nur Jugendlichen, eine verlangt, im Grunde genommen erwartete hohe Mobilität. Geht damit auch so ein neues Selbstverständnis, Selbstbewusstsein einher, Frau Amengol? Gerade wenn man dann eben nicht nur in der Heimat lebt, sondern sich auch an den Gedanken gewöhnen muss in Deutschland, Frankreich oder sonst wo?
Mir würde nichts ausmachen hier 3 Jahren, aber ich denke schon an zurückzukehren. Wegen die Sonne, hauptsächlich die mangelnde Sonne. Und ja, weil einfach man in Heimat...
Die Heimat zieht dann schon irgendwann wieder.
Ja.
Frau Keller?
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine Schere kreieren zwischen den Leuten, die das tatsächlich so machen, europäisch, also nomadenartig durch die Welt in Europa ziehen und dann vielleicht nicht nur Europa, sondern warum nicht gleich Peking oder so, und den Leuten, die eben die Chance und Möglichkeit nicht haben oder zumindest nicht sehen und dann wirklich extrem regional oder lokal eingeschränkt sind. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht so eine krasse Schere kreieren. Aber ja, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Und ich würde mir hoffen, dass das eine Chance ist, eine stärkere Europäisierung sozusagen, aber auch, dass dieses Moment der Demonstration, der Proteste etc., dass das auch aufgenommen wird und sich nicht nur junge, generell Leute einbringen, engagieren und Europa verändern, zu einem besseren Europa machen.
Aber Sie, Herr Brinke, sagen eben, das geht nicht über Institutionen. Dazu braucht man auch nicht unbedingt die EU, sondern wenn dann, und das haben wir vorhin kurz am Beispiel Deutschland und Spanien diskutiert, an dieser Berufskooperation, wenn dann geht es vor allem bilateral mit sehr konkreten Hilfen.
Das geht mit sehr konkreten Hilfen, und ich setze auch vor allen Dingen weniger auf Pathos und auf Reden des Bundespräsidenten, sondern ich setze vor allen Dingen auch auf die Leute, die sich selber bewegen. Und wenn ich mir die letzten Jahre an Revue passieren lasse, auch die Jahre vor der Krise, dann sehe ich schon, dass sich sehr viel bewegt. Gerade zwischen Osten und Westen hat sich sehr viel bewegt, und jetzt bewegt sich eben auch noch sehr viel zwischen dem Süden und dem Norden. Und ich glaube, auch Deutschland ist relativ offen, und dass man jetzt immer Deutschland predigt, ihr müsst offener werden. Ich glaube, Deutschland ist relativ offen, und ich glaube, die größte Offenheit würde man dadurch zeigen, dass man auch den Zuwanderern entsprechende Löhne vorweist.
Hoffnungslos, perspektivlos, verzweifelt, mit dem Satz habe ich die Sendung begonnen. Wir haben in dieser Stunde über mögliche Wege gesprochen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu überwinden. Wir haben auch über eine neue Generation junger Europäer gesprochen. An alle meine Gäste heute nochmal die Frage, Herr Brinke, für Sie: Wo muss die Reise hingehen, wenn Sie jetzt sich mal was wünschen dürfen, auch an einem Ratschlag vielleicht an die Politiker, ja, also, an die Akteure?
Also ich würde jetzt vor allen Dingen auf die Wirtschaftspolitik achten, und ich würde die Wirtschaftspolitik nicht unter dem Gesichtspunkt jetzt nur sehen, ihr müsst sparen. Wenn jedermann spart, kann die wirtschaftliche Entwicklung nur gebremst werden, sondern ich muss sehen, wie kann ich in den Krisenländern die Wirtschaft wieder nach oben bringen. Dann kriege ich auch die Arbeitslosigkeit abgebaut, und da gehört für mich vor allen Dingen, und das wird ja überhaupt nicht diskutiert, wie kann ich denn die großen Vermögen mobilisieren, wie kann ich die großen Ersparnisse mobilisieren, um wirtschaftliche Impulse zu geben. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Wir diskutieren bei dieser Wirtschaftskrise keine Verteilungsfragen. Ganz erstaunlich.
Das wäre für Sie ein Punkt, der
dringend in die Diskussion. Das wäre für mich der zentrale Punkt.
Frau Amengol, der Blick in die Zukunft?
Ich versuche, ein positiver Mensch zu sein, eine positive Einstellung zu haben. Ich glaube, wir können was davon lernen, eine andere Lebensform, Tauschkultur zum Beispiel. Ich kann mit Computer, du kannst mich die Haare schneiden, und also mehr Solidarität zwischen der Leute. Ja, und diese Krise ist auch eine Moral- und Wertekrise. Ne?
Und darum muss es auch gehen, dass man da wieder dran denkt. Frau Keller, das Schlusswort haben Sie.
Oh, danke. Also wir Grüne diskutieren die Verteilungsfrage sehr wohl. Wir fordern auch schon seit längerer Zeit eben die Vermögensabgabe, nicht nur in Deutschland, sondern eben europaweit. Und ich sehe das, da sind wir uns wenigstens einig, die Wirtschaftspolitik insgesamt muss anders werden. Wir müssen weg von dem Sparen, Sparen, Sparen und sonst nichts, weil das spart uns wirklich kaputt und tot. Das sehe ich auch komplett so. Ich würde mir dann auch noch wünschen, dass junge Leute mehr an den Entscheidungsprozessen selbst beteiligt werden. Weil momentan ist es halt oft so, das Barroso erklärt, Krise der Jugend ganz schlimm, irgendwie die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen sagen, ja, wir müssen was für die Jugend tun, aber niemand redet halt mit jungen Menschen selbst. Oder sie haben auch selbst keine Möglichkeit mitzuentscheiden, mitzubestimmen, was wollen die eigentlich. Und dazu kommt auch noch, dass die Krise ja von Leuten gemacht werden, die jetzt, sagen wir mal, nicht unter 25 sind, waren zu dem Zeitpunkt auch. Und aber jetzt das von der zukünftigen Generation, obwohl ich dagegen bin, Jugend als die zukünftige Generation zu bezeichnen, sondern von der jetzigen halt, von dem muss sie ausgeballt werden. Also ich würde mir wünschen, dass viel mehr junge Menschen, auch unter 25, an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, und zwar nicht nur in Jugendparlamenten, sondern auch in normalen Parlamenten, sage ich jetzt mal, ganz konkret an der Entscheidung mit den Menschen reden, nicht über sie.
Ich bedanke mich sehr für die Diskussion bei Ska Keller, grüne Abgeordnete im Europaparlament, Karl Brenke, Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, Abigail Armengol, spanische Journalistin mit der Hoffnung auf einen Job in Deutschland. Herzlichen Dank an die Europäische Akademie in Berlin, mit der wir für diese Sendung zusammengearbeitet haben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.